Ja, ihr werdet gerade gemerkt haben, als ich die Losung vorgelesen habe, dass da noch ein Satz fehlt. Denn es gibt ja auch noch immer einen neutestamentlichen Text. Und den möchte ich jetzt einmal lesen. Der Fürsprecher, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das steht im Johannesevangelium 14. Kapitel 26. Vers. Der Fürsprecher, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch daran an alles erinnern. Und ich stelle mir das jetzt vor zur Himmelfahrt. Da standen die Jünger noch auf dem Berg und blickten so Jesus nach, wie er zum Himmel emporgehoben wurde und wie er ihren Augen entschwand. Wir können uns vorstellen, mit offenem Mund haben die da gestanden und haben geguckt. Voller Erstaunen. Also irgendwie hatten sie ja schon Veränderung erlebt. Einige Jünger, die haben sich jetzt wirklich schon verändert. Wenn ich so an den Petrus denke, wie impulsiv, unüberlegt der oft gehandelt hat, sodass Jesus ihn zurechtweisen musste. Und wie er im Garten bei der Gefangennahme Jesu sofort sein Schwert gezückt hat und dem Soldaten damit das Ohr abgetrennt hat. Ich hätte jetzt fast erwartet, dass er sich bei der Himmelfahrt an Jesus gehängt hätte. Dass er sich da dran gehängt hätte und gerufen hätte, Mensch, helft, wir halten ihn fest, wir halten ihn fest. Aber das hat er nicht getan. Jesus hatte sie vorbereitet. Gott ist immer vorbereitet. Und wenn die Jünger da mit offenem Mund standen, auch auf diese Situation war Gott vorbereitet. Da sind dann plötzlich zwei Männer in weißen Gewändern, himmlische Boten. Gott ist vorbereitet. Er hat alles genau getimt. Was schaut ihr zum Himmel, sagt er. Und macht euren Mund ruhig wieder zu. Denkt daran, was er euch gesagt hat. Denkt daran, was er euch gesagt hat. Was hat er ihnen denn gesagt? Er hat gesagt, es ist gut, dass ich von hier fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, kommt der Fürsprecher, der Unterstützer, der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber fortgegangen bin, dann werde ich ihn zu euch senden. Der Fürsprecher, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Denkt daran. Und dann zu Pfingsten, das Brausen vom Himmel. Und sie sind alle erfüllt vom Heiligen Geist und dann fangen sie an zu reden, zu predigen in anderen Sprachen. Und da blieb es nicht mehr beim Hören dieses Brausens und bei diesem erstaunten Schauen plötzlich dieser Flammen, die sie da auf den Köpfen hatten. Jetzt kommt Bewegung, jetzt kommt Kraft in die Jünger, jetzt kommt Kraft raus aus der Bude. Gott ist vorbereitet und dann fangen sie an zu predigen. Petrus fängt an zu predigen. Und alle verstehen es in den verschiedenen Sprachen, die verstehen es. Und wer es in seiner Sprache vielleicht nicht verstanden hat, da war einer da, der hat es ihm übersetzt. Petrus hat nicht hin und her überlegt, welches ist jetzt der richtige Weg, welches ist jetzt der richtige Schritt, was soll ich sagen, welches ist das richtige Wort. Er wusste, was dran war. Er brauchte nicht lange zu überlegen. Das war jetzt eine ganz andere Impulsivität als vorher, als früher, die Petrus gehabt hat. Als Jesus ihm sagen musste, geh weg von mir, Satan. Du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Das, was jetzt zu Pfingsten Petrus hatte, das war eine ganz andere Impulsivität. Das war vom Heiligen Geist, gewirkt durch den Heiligen Geist. Petrus hatte sich nicht Wochen oder Monate auf diesen Auftritt vorbereitet und seine Rede, die hatte er auch nicht fertig in der Tasche. Aber Gott war vorbereitet. Petrus, mach einfach, fang an zu predigen. Gott war vorbereitet und wie er vorbereitet war. In der Apostelgeschichte heißt es, dass die Predigt ihnen durchs Herz ging, durchs Herz. Sie waren absolut berührt und 3000 kamen zum Glauben an Jesus Christus. Und jetzt gehen Petrus und Johannes zum Tempel. Nachmittags, zur 9. Stunde heißt es hier. Also um 15 Uhr, um zu beten. So, wie sie es schon immer gemacht haben. Und ich lese mal einmal aus der Apostelgeschichte, aus dem 3. Kapitel. Einmal stiegen Petrus und Johannes hinauf auf den Tempelplatz zur Gebetszeit um 3 Uhr nachmittags. Da wurde ein Mann herbeigetragen, der schon von seiner Geburt an gelähmt war. Wie an jedem Tag setzten sie ihn vor dem Tempeltor ab, das als schönes Tor bezeichnet wird. Dort sollte er von denen, die in den Tempel hineingingen, Almosen erbetteln. Als dieser Mann Petrus und Johannes sah, die gerade im Begriff waren, in den Tempel hineinzugehen, bat er sie um ein Almosen. Petrus blickte ihn direkt an, zusammen mit Johannes, und sagte: Sieh uns an. Der Mann schaute sie aufmerksam an, weil er meinte, dass er von ihnen etwas bekommen würde. Doch Petrus sagte zu ihm: Ich habe weder Silber noch Gold, aber das, was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesus, dem Messias, dem Mann aus Nazareth, steh auf und lauf herum. Dann ergriff er ihn an der rechten Hand und hob ihn hoch. Unverzüglich festigten sich die Füße und Knöchel. Er sprang auf und stand aufrecht, lief herum und ging dann mit ihnen in den Tempelhof hinein. Dabei lief er herum, hüpfte und lobte Gott. Als Petrus und Johannes in den Tempel gegangen sind, war das anders als früher? Eigentlich ganz normal. Es war der gleiche Tempel, das gleiche Tor, die schöne Pforte, die gleiche Zeit, um die gleiche Zeit. Da sitzt der gleiche Mann und bettelt um Almosen, wie immer. Er ist lahm, heißt es hier. Kann nicht laufen, von Mutterleibe an. Das heißt, er konnte noch nie laufen. Der hat es nie gelernt. Der wurde immer dort hineingebracht, an jedem Tag, vielleicht schon 20, 30 Jahre, vielleicht sogar länger. Irgendwo steht es in der Apostelgeschichte, dass er über 40 war, über 40 Jahre alt war. Der gehörte schon zum Inventar. Der saß da seinen Mann, wurde von vielen vielleicht schon gar nicht mehr wahrgenommen, weil der saß da ja immer. Das war die einzige Möglichkeit für ihn, sein Geld zu verdienen. Was anderes hat er ja nicht gelernt, war ja auch nicht möglich. Vielleicht hatte er von Petrus und Johannes auch früher schon mal ein Almosen bekommen. Oder ein gutes Wort, dass er angesprochen wurde. Jetzt muss ich überlegen, wie fühlst du dich? Wie läuft's, wäre ja blöd. Eigentlich war alles ganz normal. Aber im Gegensatz zu früher gab es schon einen Unterschied. Petrus und Johannes haben jetzt den Heiligen Geist. Das ist der Unterschied. Und das ist ein entscheidender Unterschied. Die beiden Männer in Weiß, ihr wisst schon, die bei der Himmelfahrt, die haben gesagt: Was guckt ihr? Klappt euren erstaunten Mund wieder zu. Hört auf zu gucken, bewegt euch. Und als ich den Text dann gelesen hatte, dann kam mir so dieses Wort: Macht Schritte. Fangt an zu fliegen. Ich habe gedacht: Fliegen? Wieso fliegen? Fliegen? Das Wort hat mich nicht losgelassen. Weil ich bin nicht der Fliegermensch. Ich bin einmal mit dem Flugzeug geflogen. Einmal nach Jordanien und zurück. Ich weiß nicht, vielleicht ihr seid wahrscheinlich schon, wer weiß nicht, oft geflogen, wie oft geflogen. Aber und dann fiel mir aber ein. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen soll, aber ist egal. Ich habe Flugträume. So 2-3 Mal im Jahr. Da fliege ich, da träume ich das halt. Also ich kann dann im Traum meine Arme bewegen, wie ein Vogel, stoße mich vom Boden ab, hebe dann ab und fange an zu fliegen. Und das ist wunderbar. Das sind Träume, die habe ich so präsent noch im Kopf. Das meiste vergisst man ja, wenn man morgens wach wird. Aber die habe ich so präsent im Kopf. Ich sehe die Welt von oben, die Straßen, die Felder, die Häuser. Ich habe sogar einmal an meiner Kirche, wo ich gearbeitet hatte, oben an der Decke, das war ziemlich hochgeklebt, und habe heruntergeguckt. Und wisst ihr was? Wenn ich da im Traum bin und runtergucke, dann sehe ich Dinge. Oft auch Dinge habe ich gesehen, die nicht in Ordnung waren, auch bei mir. Und dann habe ich Dinge gesehen, Hügel, Berge, was weiß ich nicht. Und wenn ich dann im Traum denke, was machst du hier eigentlich? Und dann fange ich an zu zweifeln, dass ich fliege, dann bekomme ich Angst und dann stürze ich ab. und lande im Bett, natürlich ganz weich, wir haben ein Wasserbett, das ist nicht so schlimm. Aber wenn ich etwas sehe, wo ich denke, im Traum, das muss man sich mal überlegen, im Traum, das müsste ich angehen, da will ich hin, da will ich schauen, dann kann ich mich so langsam runterlassen. Das ist unglaublich. Das klingt jetzt ein bisschen gaga, ich weiß das, aber das träume ich halt und das ist manchmal so real, dass wenn ich morgens, wenn ich dann wach werde im Bett, dass ich dann überlege, Hans-Jana, wo bist du jetzt? Ach ja, im Bett zu Hause. Und ich habe schon mal gedacht, ich müsste da mal aufstehen und das jetzt mal ausprobieren, ob das geht. Ne? Aber habe ich auch.
Ja. Ja. Warum, wie komme ich auf dieses Fliegen? Ich sehe das so als Bild. Ihr habt gesehen, das ist ein Bild für mich. Dieses Fliegen ist ein Bild für mich. Und ich gehe jetzt mal einfach zum Text zurück. Petrus und Johannes haben den Heiligen Geist. Die gucken nicht nur, sondern die tun Schritte. Die tun Schritte und die fliegen. Die lassen sich vom Geist Gottes, wirklich vom Geist Gottes leiten. Sie lassen sich auf die Realität des Geistes Gottes ein. Dieser gelähmte Mann, der bittet sie um eine Almosen. Sie schauen ihn kurz an und sie reagieren. Sie sagen, sieh uns an. Blickkontakt, sieh uns an. Heilung ist nicht etwas, was so nebenbei passiert. Heilung passiert nicht so nebenbei. Heilung im Namen Jesu Christi ist etwas anderes, als einen Almosen jemandem zuzuwerfen. Das fordert unsere ganze Aufmerksamkeit. Weißt du, wenn du schon mal zur Seelsorge gegangen bist, wenn man in die Seelsorge geht, das macht man auch nicht so nebenbei. Da wirst du ganz schön gefordert. Seelsorge ist nicht ein Ausheulen, weil du schlecht behandelt wurdest oder ein Beschweren vielleicht über die Geschwister, die dich so überhaupt nicht verstehen oder ein Bestätigen lassen, dass du ja so unverstanden genommen wurdest, so ungerecht behandelt wurdest. Nein. In der Seelsorge, da schaust du auf dich, nicht auf die anderen, sondern wie hast du reagiert? Was passiert da mit dir? Wie kannst du anders damit umgehen? In der Seelsorge geht es an deine Substanz und erst recht bei der Heilung. Sieh uns an, sagt Petrus, sieh uns an. Lass dich nicht ablenken von dem ganzen Drumherum hier, davon, dass dir vielleicht ein kleines Geldstück zugeworfen wird. Silber und Gold haben wir nicht, tausende dieser kleinen Centstücke oder vielleicht auch den einen Euro oder auch den einen oder anderen Schein. Die hast du bekommen. Die haben dich alle nicht geheilt. Das hat dir nur zum Überleben geholfen. Mehr aber auch nicht. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh umher. Das muss man erstmal bringen. Im Namen von Jesus Christus, im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und das kann nur der Heilige Geist. Petrus und Johannes, die haben sich auf den Heiligen Geist eingelassen. Die hatten diesen Schritt nicht vorbereitet, diesen Auftritt. Aber Gott war vorbereitet. Und sie hatten den Heiligen Geist. Sie haben sich nicht zu Hause besprochen, du. Da sitzt doch dieser Lahme an der schönen Pforte. Der sitzt eigentlich immer nur im Weg. Der passt auch gar nicht ins Bild und man stolpert vielleicht über seine Füße. Der ist heute dran, oder? Nee. Der Heilige Geist lässt sich nicht verplanen. Nicht wir sagen dem Heiligen Geist, was dran ist, sondern der Heilige Geist zeigt uns, was dran ist. Und dazu müssen wir offen sein. Dafür müssen wir offen sein, uns einlassen auf den Heiligen Geist, auf sein Wirken, auf sein Reden. Wir müssen das auf der Kette haben, dass der Heilige Geist da ist, dass er in uns ist. Und müssen bereit sein, auf sein Reden nicht nur mit erstauntem Gucken zu antworten, sondern Schritte zu gehen, die er uns aufs Herz legt. Der Glaube ist ein Geschenk von Gott. Wir wissen das. Gott allein kann nur Glauben schenken. Aber wir müssen schon unser Ja dazu sagen. Wir müssen schon unsere Entscheidung treffen. Das liegt in unserer Verantwortung. Und dazu gehört es, dass wir Schritte gehen. Dass wir das Bedürfnis haben, danach, dass wir wachsen und dass wir uns entwickeln. Wenn wir wirklich das Bedürfnis haben, dann will uns Gott das schenken. Aber das beinhaltet eben auch, dass wir Schritte gehen. Dass wir Beziehungen suchen und leben mit Menschen, die uns gut tun. Dass wir uns aufmachen. Dass wir nicht nur gucken und warten. Vielleicht darauf, dass andere kommen. Denn ich denke, keiner kümmert sich um mich, keiner ruft an. Warum nehme ich das Telefon nicht und rufe an? Wenn eine Frau oder ein Mann einen Partner suchen, Sehnsucht danach haben, einen Partner zu finden, dann ist das doch nicht hilfreich, wenn sie in ihrer Wohnung bleiben, zu Hause bleiben und denken, Gott wird mir einen schicken. Nein, wir müssen rausgehen. Sonst käme nur der Mann von den Zeugen Jehovas oder der Hermesmann in Frage. Aber auch, dass wir gute Beziehungen wirklich leben. Und auf der anderen Seite, dass wir Beziehungen, die uns nicht gut tun, dass wir die dann wirklich sein lassen. Dass wir uns in guten Beziehungen, aber auch korrigieren lassen von Menschen, uns nicht verschließen. Nur dann können wir wachsen. Und Gott schenkt uns das, aber nicht, wenn wir es nicht zulassen. Wir müssen es zulassen, dann werden wir auch wachsen. Paulus sagt, eigentlich müsstet ihr schon erwachsen sein. Eigentlich müsstet ihr schon richtig Nahrung essen, aber ihr esst immer noch Babynahrung, Pampe. Petrus und Johannes haben sich eingelassen auf das Reden des Heiligen Geistes. Und dann kann es auch ganz schnell gehen. Und zwar in einem Nu, in einem Augenblick. Kurzer Blickkontakt. Und sie lassen sich leiten vom Heiligen Geist. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und damit der Gelähmte auch merkt, dass Petrus das wirklich ernst ist, nimmt er die Hand vom Gelähmten und zieht ihn hoch. Boah, habe ich gedacht, Leute. Risiko. Wow, das ist Mut, ne? Ich habe überlegt, wäre ich das Risiko eingegangen? Ist das Mut zum Risiko? Nein, das ist Mut, dem Heiligen Geist zu vertrauen. Das ist der Unterschied. Mut, dem Heiligen Geist zu vertrauen. Wir kommen jetzt im Moment, ich weiß nicht, ich wollte es nicht. So zwei, drei Situationen, wo ich genau da gefordert gewesen wäre, den Mut, das Vertrauen zu haben, auf den Heiligen Geist zu setzen und das dann auch zu machen und dahin zu gehen. Und da ging es auch um Heilung. Ich habe den Mut nicht gehabt. Ich habe den Mut nicht gehabt. Obwohl ich weiß, dass der Heilige Geist mich da angesprochen hat und angeredet hat. Aber die Umstände, die waren so, ich hätte 200-300 Kilometer fahren müssen. Ich bin das Risiko nicht eingegangen. Von einem Kongress weg. Jetzt gleich. Wisst ihr, dem Heiligen Geist zu vertrauen, das zu vertrauen, was Jesus uns auch zugesagt hat, das ist nicht gucken, das ist fliegen. Ich habe so gedacht, wenn ich jetzt der Petrus gewesen wäre, ich glaube, ich hätte dem Johannes gesagt, wenn ich das gewusst hätte, was da passieren sollte, ich hätte gesagt, lass uns heute zu Hause beten. Gut, dass das vorher nicht gewusst hat und dadurch dem Heiligen Geist wirklich die Regie auch überlassen konnte. Sich auf den Heiligen Geist einlassen, das ist spannend. Ich habe mal 10 Jahre so ein Seelsorgeprogramm mitgemacht. Aufbruch Leben hieß das. Ich habe in einem Jahr, das war einmal, jedes Jahr lief das, über so 20 Abende. Und ich war in der Krise und habe so eine Einheit so richtig mitgemacht. Und das hat mir so gut getan. Und daraufhin hat man mich gefragt, ob ich nicht als Mitarbeiter da bleiben wollte und bin dann da 10 Jahre geblieben als Mitarbeiter. Und das war, es war also seminarähnlich aufgebaut und es gab dann auch Kleingruppen und in diesen Kleingruppen, da ging es dann wirklich an die Substanz. Und ich war dann mit einem anderen Mann noch Mitarbeiter, immer so im Team, für eine Kleingruppe, Männerkleingruppe, 6 bis 8 Männer. Und wir haben uns die Leute natürlich angeschaut, die gekommen sind. Und dann habe ich die Woche über schon immer überlegt, was könnte ich mit wem angucken? Was könnte ich mit wem anschauen? Und wer könnte dran sein, im Grunde genommen? Ich hatte das mir sparen können. Es ist immer anders gekommen, als ich mir das so vorgestellt hatte. An jedem Abend ist es anders gekommen. Ich habe geplant, ich war vorbereitet, aber Gott war schon vorbereitet, schon vorher. Im Grunde brauchten wir uns als Mitarbeiter nur auf das Leiten des Heiligen Geistes einlassen. Gott hat geführt. Unsere eigenen Ideen, die konnten wir getrost beiseite packen. Gott hat geführt. Und wenn ich dann, die letzten Jahre war es mit dem Karl Friedrich, waren wir zusammen im Team, wenn wir dann gebetet haben in der Woche für unsere Gruppe, für unsere Männer, haben wir immer gesagt, dann haben wir nur gebetet um die Führung des Heiligen Geistes. Und das war's. Und das hat uns so den Druck genommen. Das hat uns absolut frei gemacht. Und das hat uns die Gewissheit gegeben, dass Gott vorbereitet ist. Dass wir da überhaupt gar nichts leisten müssen. Und wir haben echt Überraschungen erlebt. Petrus ergriff ihn an der rechten Hand, diesen Gelähmten, und richtete ihn auf. Und der Gelähmte wurde auf seine Füße, die Füße des Gelähmten, die Knöchel, die wurden fest. Und er sprang auf und konnte gehen und stehen und ging mit ihnen umher im Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Wir können den Heiligen Geist nicht verplanen. Gott ist vorbereitet. Wir können uns nur auf ihn einlassen. Vielleicht sagst du, der Gelähmte, der konnte ja auch keine Schritte gehen. Ich meine, der war ja gelähmt und eine Entscheidung hat er ja auch nicht getroffen, weil das steht ja nichts in deinem Text. Und ja, das stimmt, aber so stimmt das nicht. Denn der Petrus, der sagt später, dass dieser Mann auf Jesus vertraut hat und er dann geheilt wurde. Und wenn der Petrus das sagt, dann wird er das auch gemerkt haben oder gespürt haben oder was auch immer. In diesem Nu muss irgendwas passiert sein. Dieser Mann, der ja gelähmt war, der ist einen Schritt gegangen, nämlich der hat eine Entscheidung getroffen. Und zwar auf Jesus zu vertrauen. Er hätte auch sagen können, gib mir 10 € und gut ist. Nein. Ich habe überlegt, ich habe es in diesem Jahr schon einmal erzählt, ein kleines Zeugnis gegeben. Und zwar war das bei der Allianz Gebetswoche, wo ich Heilung erlebt habe. Habt ihr auch Heilung erlebt schon? Der eine oder andere vielleicht, ihr vielleicht wisst ihr das gar nicht, aber ich erzähle es einfach mal. Ich konnte meinen linken Arm nicht mehr hochkriegen. Das ging nicht mehr. Und ich hatte eine Arbeit, wo ich jeden Tag mit Tische und Stühle schleppen musste und das ging einfach nicht mehr. Und ich war vollkommen schon verzweifelt. Und es hat sich dann so getroffen, dass ich zu einer Sommerbibelschule gefahren bin für eine Woche. Und da war an einem Abend ein Heilungsgottesdienst. Und es war ganz unspektakulär. Vor der Bühne standen einige Mitarbeiter. Da konnte man dann hingehen und für sich beten lassen, wenn man eine Krankheit hatte oder was, innere, äußere, wie auch immer. Und ich habe gemerkt, ich war angeklebt auf meinem Stuhl, wie mit Sekundenkleber, bin ich hochgekommen. Und dann hatte ich eine Stimme gehört, Heinz Werner, dein linker Arm. Und ich sage, ich habe ja noch den rechten. Und ja, man kommt schon auf komische Ideen. Und habe dann diskutiert. Innen mit mir und mit Gott. Und da war plötzlich Schluss. Und dann habe ich gemerkt, ich konnte mich hin und her bewegen. Ich war nicht angeklebt. Und dann bin ich aufgestanden, bin nach vorne gegangen. da war gerade einer frei, der Markus. Zu dem bin ich hin und dann sagt er, ja, was ist? Ich sage, mein linker Arm, ich kriege den nicht mehr hoch. Jo, sagt er. Zeig mal. Dann habe ich so gemacht. Und dann sagte er, im Namen Jesu. Und dann hat er ein, zwei Sätze gesagt und dann ging der Arm hoch. Im Namen Jesu. Ich war sowas von geflasht, ich kriege ihn immer noch hoch. Und wenn wir im Lobpreis sind, warum mache ich die Arme wohl immer hoch? Ja, ich will Gott zeigen, es geht noch. Du hast mich geheilt. Ja, ich bin nach Hause. Und es waren viele glücklich, aber einige auf meiner Arbeitsstelle, die sagten, na ja, ach, wir haben ja auch schon gelesen, so von Selbstheilungskräften oder so. Man muss nur dran glauben, dann geht das schon irgendwie, ne? Nee, sag ich, das waren keine Selbstheilungskräfte, das war Jesus. Naja, wenn du es sagst. Ich bin ein Jahr später zur Männerkonferenz da gewesen, wo dieser Gottesdienst war, der Heilungsgottesdienst, und habe den Markus getroffen. Ich sage, Markus, kannst du dich noch erinnern? Boah, sagt er, ey, ich sehe das Jahr über, sehe ich tausende von Menschen. Ja, sag ich, ich bin nur der mit dem Arm, den du geheilt hast. Oh, sagt er, weißt du, Jesus hat geheilt, nicht ich habe geheilt. Ich habe nicht geheilt. Das war Jesus. Jesus kann heilen, ich kann nicht heilen. Wisst ihr, im Namen Jesu, weder der Mitarbeiter Markus hat mich geheilt, noch die Selbst, waren es Selbstheilungskräfte, sondern Jesus hat mich geheilt. So wie auch den Gelähmten, den Petrus bezeugt später vor dem Hohen Rat, was ich verantworten musste, wer denn jetzt für die Heilung zuständig war. Da sagt Petrus, die Heilung geschah im Namen Jesu Christi von Nazareth. Seine Kraft hat es bewirkt, dass dieser Mann hier geheilt wurde. Ganz klar müssen wir da sein. Schau mal auf die Uhr, okay. Da ist der Philippus, der bekommt einen ganz besonderen Auftrag. Steh auf und geh zu der Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt, wo es öde ist. Jawohl, sagte der wahrscheinlich, super Auftrag. Was soll ich da in der Öde? Alles nur braune Steine und Staub und so. Ich kann das gut nachvollziehen. Der einzige Flug, den ich gemacht habe mit dem Flugzeug, damals nach Jordanien, in Deutschland alles grün. Dann kam das Meer, das war, naja, grau, blau. Ne? Und dann kam Jordanien, alles braun. Alles braun. Da habe ich auch gedacht, was mache ich hier? Aber es war trotzdem, es war wunderbar, es war schön. Ne? Ja. Also Philippus lässt sich auf das Reden Gottes ein. Hier ist von einem Engel die Rede. Also geht er los und dann steht er da in der Öde, heiß, warm, verschwitzt. Was soll ich jetzt? Was soll er jetzt hier? Und dann kommt eine Kutsche daher. Und dann sagt der Heilige Geist, geh hin zu der Kutsche und halte dich in der Nähe des Wagens auf. Und er läuft direkt neben der Kutsche her. Ist das nicht verrückt? Der läuft einer Kutsche in einer ganz öden Gegend hinterher. Und vielleicht hat er sich sogar gedacht, gut, dass mich hier vielleicht keiner sieht. Ne? Aber jetzt warte ich schon auf ein Zeichen, denn lange halte ich das nicht mehr durch. Und dann hört er, wie der Mann in der Kutsche sitzt, ein hoher Beamter aus Äthiopien, laut aus der Jesaja-Rolle vorliest. Okay, jetzt weiß Philippus, was zu tun ist. Gott war vorbereitet. Jetzt geht alles ganz schnell. Verstehst du, was du da liest, fragt er ihn. Und dann wird er schon eingeladen, in der Kutsche mitzufahren. Und Philippus lässt sich auf den Geist Gottes ein, tut seinen Mund auf, predigt, macht einen kurzen Glaubenskurs mit ihm, einen kurzen Taufkurs mit ihm. Und der Mann lässt sich taufen, aus Auftrag ausgeführt. So geht das, wenn man sich auf den Heiligen Geist einlässt. Und jetzt wieder zurücklaufen? Nein, der Geist Gottes, der entrückt den Philippus, schreibt Luther. Der entrückt ihn. Heute würden wir beamen sagen oder was auch immer. Und er findet sich an einem anderen Ort wieder, in Ashdod. Hier wird das sogar wörtlich passen. Philippus guckt nicht, er fliegt. Das kann ganz schön spannend sein, sich auf den Geist Gottes einzulassen. Auch du und ich, wir haben den Geist Gottes. Und wenn wir uns dafür entscheiden, auf das Reden des Heiligen Geistes in uns zu hören und dann auch danach zu tun, wisst ihr, das ist unsere Entscheidung. Das ist unsere Entscheidung. Es ist einfach nicht biblisch. Wenn wir meinen, früher in den Anfängen, da hat es das gegeben, Heilung und Wunder und körperliche Heilung und was nicht immer, Führung. Aber heute, es steht nirgends in der Bibel, dass Gott das heute nicht mehr tut. Das können wir dann nicht finden. Und wenn wir das nicht erleben, dann liegt das nicht daran, dass Gott nicht handeln will, dass Gott nicht vorbereitet wäre oder dass der Heilige Geist nicht vorbereitet ist. Nein, dann liegt das an uns, dann liegt das an dir und an mir, dass wir nicht bereit sind, auf die Stimme des Heiligen Geistes zu reagieren. Und dann gucken wir nur, dann sind wir nicht bereit zum Fliegen. Aber wenn wir bereit sind zum Fliegen, auf den Heiligen Geist, wirklich uns auf den Heiligen Geist einlassen, was schaut ihr zum Himmel? Was schaut ihr zum Himmel? Ich habe noch eine ganz kurze Geschichte mitgebracht. Die muss ich jetzt aber hier suchen. Sören Kierkegaard, ich weiß nicht, ob ihr ihr kennt, vielleicht kennt ihr sogar die Geschichte. Der hat einmal eine Geschichte erzählt. Ein Haufen schnatternder Gänse wohnt auf einem wunderschönen Hof. Sie veranstalten alle 7 Tage eine herrliche Parade. Das stattliche Federvieh wandert im Gänsemarsch zum Zaun, wo der beredste Gänserich mit ergreifenden Worten schnatternd die Herrlichkeit der Gänse dartut. Immer wieder kommt er darauf zu sprechen, wie in Vorzeiten die Gänse mit ihrem mächtigen Gespann die Meere und Kontinente beflogen haben. Er vergaß dabei nicht, das Lob an Gottes Schöpfermacht zu betonen. Schließlich hat er den Gänsen ihre kräftigen Flügel und ihren unglaublichen Richtungssinn gegeben, dank derer die Gänse die Erdkugel überflogen. Die Gänse sind tief beeindruckt. Sie senken andächtig ihre Köpfe und drücken ihre Flügel fest an den wohlgenährten Körper, der noch nie den Boden verlassen hat. Sie watschen auseinander, voll Lobes für die gute Predigt und den beredten Gänserich. Aber das ist auch alles. Fliegen tun sie nicht. Sie gehen zu ihrem Mittagsmahl. Sie fliegen nicht, denn das Korn ist gut. Und der Hof ist sicher. Versteht ihr? Wir müssen bereit sein zum Fliegen. Wir müssen bereit sein, unsere Komfortzone zu verlassen und herausgehen. Es ist unsere Entscheidung. Gott zwingt uns nicht. Aber er ist vorbereitet, wenn wir uns auf ihn einlassen. Und das ist manchmal nicht so einfach. Die Geschichte ist ja damit nicht zu Ende, die im Tempel jetzt. Dass der Gehalte durch den Tempel hüpft und Gott lobt und preist und alle sind glücklich. Petrus und Johannes bekommen noch Schwierigkeiten. Sie werden in Arrest gesetzt, sie werden verhört. Ihnen wird Schläge angedroht. Aber sie fangen nicht an zu zweifeln. Sie fangen nicht an zu zweifeln und zu klagen. Und sie sinken nicht. Die fallen nicht runter. Die bleiben auch nicht zu Hause, sondern nach dem Motto, hier ist es gut sein. Hier lassen uns Hütten bauen. Sie lassen sich vom Heiligen Geist leiten. Und sie nehmen jede Hürde ganz souverän. Petrus predigt auch noch. 2000 kommen noch zusätzlich zum Glauben zu den 3000, die am Pfingsten schon dabei gekommen sind. Und das waren nur Männer. Die Frauen und Kinder kommen ja dazu. Die sind hier gar nicht genannt. Das ist nicht wunderbar? Gott war vorbereitet und Gott ist vorbereitet. Wenn du und ich, wenn wir uns auf den Heiligen Geist einlassen, wenn wir ganz bewusst wirklich in der Kraft und mit der Kraft leben, die Gott in uns hineingelegt hat und er hat uns diese Kraft geschenkt. Und wenn wir ein Geschenk bekommen haben, wem gehört das dann? Uns. Wenn mir jemand etwas schenkt, dann sage ich so, das ist meins. Ja? Er hat die Kraft in uns hineingelegt. Es ist unglaublich. Wir müssen nicht in unseren Tiefen bleiben, wenn wir abgestürzt sind. Wir müssen uns nicht unseren Ängsten und Depressionen und unseren Zweifeln und unseren Minderwertigkeiten, unserem Abgelehntsein, oder den Lügen, die andere über uns ausgesprochen haben, wir müssen uns da denen nicht ergeben. Wir dürfen uns dafür entscheiden, als Kinder Gottes zu leben, mit der Kraft, die Gott in uns hineingelegt hat. Er hat uns ermächtigt. Und dann werden wir nicht nur gucken, sondern wir werden fliegen. Und bitte immer nur im Namen Jesus. Alles im Namen Jesu. Amen.